Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da? Tassara.
Mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Weichensteller Klaus-Jürgen Schmidt. Station 1.
Es riecht nach Ruß und nach Altöl. Das ist für meine Nase. Für meine Augen hat beides tranigen Film entwickelt auf verbliebenem Glas im rostigen Dachsieb, hoch über der zugigen Halle, in jeder Scherbe schillernde Erinnerung an großartige Ingenieurskunst durch mehr als 200 Jahre. Das Licht der Sonne bleibt fahl in dieser monumentalen Halle, egal ob morgens, mittags oder abends. Nur für Momente fixiert, als gleißende, von oben weisende Finger in wandernden Wolken aus Staub. Erst Dampf, dann Diesel, nein, nicht Strom. Die letzten Lokomotiven, die hier rasteten, dann rosteten, sie waren des Bahningenieurs höchste Vollendung jener Entwicklung, an deren Anfang sich das Rad bewegte, das Rad. Mit dem Strom kam die Entmachtung des Rades. Oh, er hat das Rad lange genutzt, der Strom. Er brauchte es für seine Existenz. Dann hat er selber das Rad angetrieben. Mag sein sogar besser als Dampf und Diesel. Aber am Ende macht er das Rad verzichtbar für den Betrieb intelligenter Maschinen, ersetzt es schon jetzt durch endlose Reihen von Buchstaben und Ziffern auf flickernden Bildschirmen von Computern, in denen sich bald nichts mehr dreht. Zum Betrieb von Produktion und Kommunikation wird die Matrix stromgetriebener Maschinen das Rad stumpf dienen lassen, als Sklave digitaler Chiffren, als rollendes Elend unter Lastenrobotern. Vorbei die Zeiten, da eiserne Schienen rollenden Rädern die Bahn freimachten zur Eroberung fremder Welten. Oh, ich habe das Geheimnis des Stroms studiert. Hier ist der Schalter, der ihn mir dienlich macht. Für meinen Zweck in dieser Halle.
Tassara, Tassara, Tassara. Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da? Tassara. Tassara, Tassara.
Plötzlich kein eintöniges Dröhnen mehr. Stattdessen
Tassara, Tassara, Tassara.
Wie beim Rollen über eine Brücke. Auf Brücken scheppert es immer. Da haben wir ja nicht geschweißt. Brücken gehörten nie zum Programm. Doch keine Brücke ist so lang, ergo wir sind über den Punkt hinweg, bis zu dem das Geld gereicht hat. Keine rüttelfreien Schweißnähte mehr, die Schienen weiter Stück für Stück scheppernd auf Betonschwellen wie vor 30 Jahren. Jede einzelne versehen mit einem chinesischen Schriftzug. Verlegt von 25.000 chinesischen und 50.000 afrikanischen Arbeitern durch Täler und Tunnel, über Flüsse und Schluchten Ostafrikas. 310.000 Tonnen stählerne Schienen, 320 Brücken, 23 Tunnel, 147 Eisenbahnstationen. The Great Uhuru Railway. Die große Freiheitsbahn. Tassara, Tassara, Tassara. 1860 Kilometer, 2 Nächte und fast 3 Tage, wenn der Fahrplan eingehalten wird. Tassara, Tassara, Tassara. Das heißt, wir sind der Grenze um mindestens 600 Kilometer näher. Auch der Antwort? Oder entferne ich mich von ihr? Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da? Das muss geklärt werden. Das ist doch immer geklärt, wenn einer zu erzählen beginnt. Oder eine? Sonst muss man gar nicht erst anfangen. Wer erzählt das? Das will der doch wissen. Oder die da? Tassara, Tassara, Tassara. Aber wenn es nicht einmal der oder die weiß, der oder die was erzählen will, und ich weiß doch nicht, wer von allen hier ich bin, hat von denen schon jemand begonnen, das hier zu erzählen? Oder bin ich es? Bin ich die, die ich bisher nur gehört habe, aber noch nicht gesehen, die im anderen Abteil? Stimmt nicht. Ihre Hände habe ich gesehen und ihre Arme, als sie einen Sack voll mit Mangos hereinhob, vom Kopf der Frau unten am Ende des Bahnsteigs, als der Zug schon langsam losrollte und ihre herabreichende, manikürte Hand in die hochgestreckte, rissige Hand ein Röllchen Geldscheine schob. Aber vor allem ihre Stimme habe ich gehört und die Stimmen der anderen Frauen im Nachbarabteil, in einem Abteil nur für Frauen. Wer hat das eigentlich eingeführt? Geschlechtertrennung im Zug? Die Chinesen vielleicht? Wie diesen Heißwasserhahn am Ende von jedem Waggon der ersten Klasse? Wofür eigentlich? Für ihre Thermoskannen wahrscheinlich. Für frischen Tee. Selbstbedienung. Ganz anders als unsere Männer damals wie heute. Haben sich schon immer lieber bedienen lassen von Frauen. Am liebsten, wenn diese vor ihnen auf Knien rutschen. Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Ha, Mao, alter Schlawiner, so weit geht die Freundschaft nicht. Wenn ich aber der wäre, der da neben der Schiebetür zum Gang, der aussieht wie einer nicht von hier. Eher gelb ist der, kein Afrikaner. Hat er damals mitgeschuftet? Zu jung dafür, höchstens 40, schätze ich. Da wäre er 10 gewesen, vor 30 Jahren. Eher Resultat von Völkerverständigung links und rechts des großen Schreckenbaus, der da an der Schiebetür. Vielleicht ist er doch von hier. Was heißt denn hier? Das hier rollt doch. Von hier nach dort, von dort nach hier. Für einen, der erzählen wollte, es war einmal ein Zug. Mag er sogar nur von dort nach dort rollen? Irgendein Zug voller Geschichten nach nirgendwo. Und wenn ich alles loslasse und hochspringe, rollt es dann unter mir weg, das hier, ohne mich, für einen Moment wenigstens? Er sieht immer her, wenn er glaubt, ich merke es nicht, der da am Fenster, weißer Dünkel. Das Auto, das ihn brachte, war von irgendwoher bis auf den Bahnsteig gerollt, direkt zum Einstieg. Hat nicht im überfüllten Bahnhofsaal warten müssen, hat gewusst, wann es wirklich losgeht, um 6 Stunden verspätet. Und der andere, der sich oben eingerichtet hat, die Decke überm Kinn, Pantoffeln an den Füßen, die Lackschuhe neben der Plastiktüte, die hat geklirrt, als er sie oben neben seinem Koffer deponierte. Bierflaschen. Der kennt sich aus, fährt nicht zum ersten Mal mit. Der weiß, dass sie das Bier im Speisewagen mit Eisblöcken kühlen, die schon bei der Abfahrt
in einem Metallkasten schmelzen. Nach 100 Kilometern ist das Bier warm, wenn es überhaupt noch welches gibt. Der hat sich versorgt. Aber kalt kann er's alleine nicht alle kriegen. Ich trinke kein Bier, nie. Woher soll er das aber wissen? Angeboten hat er keins. Was suchen die beiden Touristen hier? Platzreservierungen werden doch kontrolliert. Ach, der Pferdeschwanz gehört ja einem Mann. Platz für ein Pärchen? Das können die vergessen. Hier kommen nur Frauen rein. Schade eigentlich. Nachmittag sollte es sein. Nacht ist es geworden. 6 Stunden Verspätung. Dar es Salaam hat uns wegschleichen lassen aus seinem Verkehrssumpf, aus seiner brütenden Hitze, aus dem stickigen Kuppelbau seiner chinesischen Festhalle. Ohne Strom, nur ein paar Notfunzeln unter der hohen Decke, an den Wänden die prächtigen Kristallkandelaber aus China, lichtlos. Erzählt nun der da, wer da, der da oder die da? Arasat, Arasat, Arasat. Wenn wir in umgekehrte Richtung führen, von West nach Ost. Arasat, Arasat, Arasat. Also in die Morgenröte. Arasat, Arasat, Arasat. In die Richtung, in der die Chinesen die Schienen legten. Arasat, Arasat, Arasat. Aus Solidarität mit Afrika? Arasat, Arasat, Arasat. Finden wir nachts am Bahnhof von Kapiri Borshi ausreichend starke Lampen, die Schatten vertreiben und Männern mit Helmen helfen sollen, über den Schatz aus Afrikas Boden zu wachen. Schwere, gefaltete Bleche aus Kupfer, herangeschafft aus Sambias Gruben und Schmelzen, gestapelt und bewacht für den Export von Dar es Salaam über das große Meer nach Fernost. Dafür hatten die Chinesen ihr erstes großes Entwicklungsprojekt in Afrika geplant und gebaut. Für jährlich 2,5 Millionen Tonnen Ladung in beide Richtungen. Bloß, dass kurz nach Fertigstellung der Strecke weltweit die Kupferpreise verfielen und der Hafen von Dar es Salaam sowieso nie ausgebaut wurde. Mehr als 865.000 Tonnen pro Jahr kamen nie auf die Schiene. Und über das große Meer aus Fernost kommt auf diese Schiene Hoffnung auf ein neues Morgenrot? Im Osten? Das liegt hinter uns. Wir rollen ja nach Westen. Tassara, Tassara, Tassara. Schon daran gewöhnt. Aber die da, die haben's gar nicht bemerkt. Ist ihnen egal, ob's scheppert oder dröhnt. Die vielen Millionen Schillinge haben sowieso nicht gereicht, alles zu verschweißen. Nein, nicht tansanische, österreichische Schillinge. 10 Jahre später, als die Verträge zur Rehabilitierung der Schienen endlich ausgehandelt und andere europäische Partner längst ausgestiegen waren, da gab es auch in Österreich keine Schillinge mehr, stattdessen Euro. Und die reicht mal gerade für ein Drittel der Strecke. Interessiert hier keinen, mich auch nicht mehr. Eine Mütze Schlaf schnell noch, kann die kalte Zugluft nicht ab, später, wenn es hochgeht in die Berge. Pech, dass wieder ein Musungu dabei ist. Frischluftfanatiker schiebt das Fenster immer wieder hoch, bis Tunnelröhren verbrannten Dieselhauch ins Abteil spucken. Mangos im groben Jutesack, Fingernagellack abgesplittert. Und was haben sie an der nächsten Station? Ich glaube getrockneten Fisch. Fisch aus dem Bergsee. der wird stinken, wenn's wärmer wird später, wenn's runtergeht aus den Bergen. Vielleicht kann ich ihn im Gepäckwagen lassen? Zwiebeln hab ich schon, Kartoffeln auch, Tomaten brauche ich noch. Immer ein schöner Zuverdienst, wenn ich es schnell loswerde, unterwegs und am Ende der Reise. Kein Signal im Cellphone. In Pika, beim Betriebswerk der Bahn, wird's vielleicht funktionieren. Da hat es meistens funktioniert. Aber das ist erst die vierte Station nach der Grenze. Da arbeiten ein paar tausend Leute für Sambias Tassara-Verwaltung. Die warten schon auf das frische Gemüse aus Tansania. Aber das Auto muss kommen, sonst sitze ich mit dem ganzen Zeug da. Hab ich das eigentlich noch nötig? Krämerseele! Noch 5 Stationen bis zur Grenzstation Tunduma. Was wollte der Pferdeschwanz? Geld tauschen fürs Visum? Muss meine Dollars zusammenhalten. Hier Tansania Schilling, dort Quatscha und was noch später? Plastiktüten mit Mickey Maus Geld. Der amerikanische Dollar ist Eintrittskarte geblieben. Das Visum gibt's nur für Greenbacks heute Nacht. Mit Euro wirst du da noch immer nix. Und mit Pferdeschwanz und Französisch schon gar nicht. Ah non, hätte mich nicht auf sie verlassen sollen, hätte mich gar nicht erst mit ihr einlassen sollen. Aber der wollte das so, dieser Afrikaner da im portugiesischen Café in Harare. Oder ob ich mich etwa mit dem Lord of War anlegen wolle. Der zahle schließlich seine und meine Spesen. Seigneur de Guerre, wollte ich wissen, mit einem Hollywood-Gespenst anlegen. Und ich dachte an Nicolas Cage im Kinofilm vor 2 Jahren. Nein, mit dem echten Merchant of Death, sagte er und bestellte noch 2 Espresso. Er will einen Mann im Zug, eine Frau als Kurier und zum richtigen Zeitpunkt will er selber mitspielen. Mitspielen? Diese Damenuhr macht sich unauffälliger an ihrem Arm, Nespa. Aber hier brauchen wir Agent, Cash, verdammt nochmal, bringt die Uhr, aber keine Dollars. Der hat ihn abblitzen lassen. Und mich hat er erst gar nicht gefragt. Weiße Dünkel mit und ohne Pferdeschwanz. Aber bevor er die Hand von der Schiebetür nahm, hab ich's gesehen. Das war ein Lange und Söhne Datograph. Handaufzug in Platin mit Faltschließe, ganz ohne Zweifel. Schwarzes Zifferblatt, schwarzes Gesicht, sagen Sammler dazu. Übergroße Datumsanzeige, 30.000 Dollar mindestens oder mehr. Zuletzt wo gesehen? Auf der Rennbahn, an schwarzem Krokodillederarmband unter weitem Seidenärmel. Wer sich für 30.000 oder mehr eine Armbanduhr leistet und einen Stall voller Rennpferde, der braucht keinen Schneider aus Hongkong. Außer Spesen nichts gewesen. Naja, lag auf dem Weg, Dubai. Werd ich Mr. Moon erklären müssen. Aber der da, mit dem Pferdeschwanz und den ausgefransten Jeans? Tassara, Tassara, Tassara. Wer schneller als wir mit dem Zug in Kapiri Porschi sein will, hat in Dar es Salaam einen Bus bestiegen. Gelegentlich kreuzen die Tassara-Schienen den Tansam Highway, geteert, 2400 Kilometer lang. In Sambia heißt die Straße Great North Road. Ich weiß, sie ist Zentralachse des Drogenschmuggels zwischen Ost- und Südafrika und eine Avenue der Straßenprostitution. Sambia gehört zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Sie weiß das hoffentlich auch. An der ersten Station nach der Grenze soll sie in einen Bus wechseln. Und ich
soll im Zug aufpassen, ob es zu einem Gipfeltreffen kommt. Und dann rufen, ohne Sponsor kein Gipfeltreffen. Als Code für den Merchant of Death? Ist der da Victor? Oder bloß sein Handlanger? Ich sollte mehr erfahren über ihn. Mr. Moon würde das interessieren.
Oh nein, wir sind nicht die einzigen an Bord, die Geschichten erzählen können. Ich, der weiß, wie Anzugstoffe und Armbanduhren zusammenpassen. Ich, der heimliche Kurier. Ich, der mehr weiß über Eisenbahnbau als jeder andere hier. Ich, der ewige Animateur. Ich, die es nicht nötig hätte, sich die Maniküre verderben zu lassen. Ich, der Sponsor des ganzen Unternehmens. Oh nein, wir sind nicht die einzigen an Bord, die Geschichten erzählen können. Geschichten, huschend wie Nachtschatten über verstummten Hütten, flatternd wie Lichtbänder über dunklen Feldern, an Berghängen hochkriechend, entlang Schluchten taumelnd, vorbeischleichend an rostenden Wracks von Waggons, die aus der Kurve flogen, und an bleichen Schädeln von Elefanten, Überbleibsel nächtlicher Begegnung auf der noch warmen Schotterstrecke, vorüberzuckelnd an Signalmasten aus Zement, die von Anfang bis Ende den Strang aus Eisen begleiten. Keiner ist umgefallen in 30 Jahren, doch die Drähte dazwischen sind gekappt. Den Dieben haben sie hoffentlich zu vollen Bäuchen verholfen. Elektrischen Signalen stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Die Gedanken sind frei. Geisterstunde. Bis auf Weiteres sind wir abgenabelt vom globalen Dorf. Geschichten rüttelnd und wankend wie Brücken. Tassara, Tassara, Tassara. Geschichten fauchend und stinkend wie Tunnel.
Doch wenn sie nicht aufgeschrieben werden, diese Geschichten, wird niemand von ihnen erfahren und niemand wird aus ihnen lernen. Ich kann das. Ich kann sie aufschreiben, Wort für Wort. Ich brachte dieses Wissen nach Afrika. Bis dahin konnte alles, was gesagt wurde, nur weitererzählt werden, in immer neuen Varianten. Zuerst von denen, die dabei gewesen waren, dann von denen, die davon gehört hatten, immer aufs Neue ausgeschmückt, verkürzt, erweitert, je nach Interessenlage oder Erinnerungsvermögen. Als ich Europa verließ, 1882, funktionierte die Methode, eine wörtliche Rede unmissverständlich für alle Zeiten festzuhalten, ohne Strom und ohne Maschine. Ich brachte sie in meinem 16 Jahre alten Kopf nach Afrika. Zuerst über See mit der Drummond Castle von England, dann über Land mit der Eisenbahn nach Natal. Die Bahnlinie zwischen dem Hafen von Durban und Natals Hauptstadt Pietermaritzburg war damals die längste auf dem Kontinent, 54 Meilen. Mit 8 Jahren hatte ich meine Eltern verloren. Das brachte meinen Großvater auf den Plan, der mich in eine Welt einführte, die nach Druckerschwärze roch und die Fleet Street hieß. Großvater schaffte es irgendwie, dass mich die Gilde der Londoner Zeitungsdrucker nach Brügge in Belgien schickte, wo ich in einem Konvent nicht nur Flämisch und Französisch lernte, sondern mein Interesse geweckt wurde, alles, was ich sah und hörte, grafisch im Kupferstich festzuhalten. Nicht als Künstler, nein,
als Reporter. Als ich 4 Jahre später nach London zurückkehrte, war dort gerade die neueste Erfindung zum Festhalten des gesprochenen Wortes das große Wunder innerhalb der Geschäftswelt. Die Schreibmaschine war noch nicht eingeführt. In den Druckereien gab es noch keine Setzmaschinen, ganz zu schweigen vom Phonographen oder anderen mechanischen oder elektrischen Aufzeichnungsgeräten. Aus dem Gedächtnis oder aus ein paar aufgeschriebenen Stichworten mussten Reporter zusammenfassen, was in den handgesetzten Druck ging. Ich lernte Pittmans Shorthand und machte die Erfahrung, dass diese neue Fertigkeit so begehrt war, dass mich, den blutjungen Protestanten, ein katholisches Wochenblatt als Reporter einstellte, The Tablet. Und bald war ich ausersehen für die ehrenvolle Aufgabe, die Reden der Parlamentsabgeordneten aufzuzeichnen, was mich schließlich ans andere Ende der Welt bringen sollte. Von dort war der ehrenwerte Mr. Harry Ascombe zu Gast in London. Eines Tages stand er hinter mir, als ich gerade aus den Strichkürzeln einen Redetext rekonstruierte.
»Was um Himmels Willen sollen diese Kritzel, mein Junge?«
fragte er. »Pittmans Kurzschriftsymbole, mein Herr«, antwortete ich. »Ich übertrage eine Rede, die an diesem Nachmittag im Parlament gehalten wurde.«
»Du musst fix sein im Zusammenfassen.«
»Oh nein, mein Herr, ich fasse nicht zusammen. Das macht später der Redakteur. Ich notiere nur das, was der Redner sagt. Und später schreibe ich alles säuberlich auf.«
»Aber doch nicht Wort für Wort.«
»Doch, mein Herr, Wort für Wort.«
»Bemerkenswert«, murmelte der Fremde, »höchst bemerkenswert.«
Ein paar Tage später war er wieder da, fragte mich aus über meine Familie, über das, was ich gelernt hatte, und dann sagte er, »Wie fändest du es, mein Junge, wenn du für uns in Natal arbeiten würdest?« »Oh, mein Herr«, stotterte ich, »das würde ich sehr gerne.«
»Gut. Es ist ein tolles Land für einen Burschen wie dich. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Shorthand-Kunst. Es ist ganz wichtig, eine wörtliche Aufzeichnung von Regierungsverhandlungen zu haben. Ich möchte, dass du nach Südafrika kommst, um als Reporter im Legislative Council von Natal zu arbeiten. Ich gehöre diesem Rat an. Du musst dich nicht gleich entscheiden. Geh nach Hause. Denk darüber nach.«
Im Jahr 1882 war Durban noch im Wachsen begriffen. Verstreute Ansiedlungen zogen sich von den grünen Berghängen hinunter zum sandigen Küstensaum. Die Hafenanlagen wurden erst angelegt. Die Drummond Castle ankerte in der Bucht und wir Passagiere wurden in eine Art Wäschekorb hinuntergelassen, auf das Deck einer Dampfbarkasse namens Melrose. Ich hatte kein Geld für eine Übernachtung. Es reichte gerade noch für den Zug ans Ende der Welt, wie ich sie bis dahin kannte. Vom schmalen Küstenstreifen wand sich der Schienenstrang bald in die Berge, gelegentlich entlang von Nestern bienenkorbähnlicher Grashütten, den Behausungen der Zulu, die nach verlustreichen Kämpfen ihr Heimatrecht an die vom Kap kommenden weißen Vortrecker verloren hatten. Am Fluss um Sindusi, an einem Platz, den die Zulus Umgungunlovu, Besieger des Elefanten, nannten, hatten die Trekker vor 45 Jahren jenes Peter Maritzburg gegründet, in das ich nun einzog, um auf Einladung eines ihrer Mitglieder die Reden in der ratgebenden Versammlung Wort für Wort zu notieren.